Hier war gleich wieder mehrfach der sogenannte Extremismusbegriff. Dieser Begriff wird von unterschiedlichen Teilen der Wissenschaft, auch Teilen der politischen Bildungsarbeit und vielen Menschen der Zivilgesellschaft kritisch gesehen. Kannst du einige Kritikpunkte an diesem Konzept aus deiner Expertise heraus mal kurz näher erläutern?
Also ohne jetzt groß wissenschaftlich zu werden, die Kritik ist tatsächlich auf mehreren Ebenen. Also zum einen die Herkunft, also dass es natürlich keine wirkliche Theorie ist, also auch keine wirklich wissenschaftliche Theorie. Also so ist Linksextremismus bis heute nicht wissenschaftlich definiert. Beim Rechtsextremismus sieht es ein bisschen anders aus, weil es da Konsensdefinitionen gibt aus der Wissenschaft. Es bleibt aber eigentlich ein Modell, wo man versucht oder Sicherheitsbehörden versuchen, die Gefährdung für den Staat einzuordnen. Also es ist eine staatszentristische Theorie, die eben davon ausgeht oder die Frage im Mittelpunkt stellt, wer da was gefährdet die Verfasstheit des politischen Systems, der Demokratie als Herrschaftsform. Und ja, man beschäftigt sich natürlich da relativ wenig erstmal aus dieser Perspektive mit den Einstellungen, sondern sehr viel mit Handeln gegen Staat. Und was, glaube ich, das Wichtigste ist, es steht nicht im Mittelpunkt, wer da was gefährdet die Würde des Menschen, wer da was gefährdet die Menschenrechte, was eben auch dazu führt, wie es in der Vergangenheit passiert ist, dass selbst für die Sicherheitsbehörden mit dem Auftrag des Staatsschutzes, sage ich mal, es nicht gelungen ist, natürlich neonazistische, menschenfeindliche Ideologien zu erkennen. Gewalt auch nur zu erkennen. Also Beispiel Thüringen braucht man ja dann nicht immer wieder durchkauen. NSU, ein Jahrzehnt unbekannt, unerkannt. Also es ist auch für Sicherheitsbehörden tatsächlich nach diesem Konstrukt nicht wirklich möglich, Gefährdungs- und Gefährdungspotenziale für Demokratie einzuschätzen. Das nächste ist halt, dass in diesem Konstrukt ja signalisiert wird, dass es so etwas gibt wie eine demokratisch gesinnte Mitte, was natürlich auch in der sogenannten Rechtsextremismusforschung natürlich dem Ergebnissen entgegensteht, wo man ganz klar sehen kann, dass in großen Teilen der Bevölkerung durch alle Schichten und Altersgruppen hinweg antidemokratische und menschenverachtende Positionen vertreten werden und das konstant seit Jahren, Jahrzehnten. Das, wo man sich dann fragt, wo ist die Mitte, ja, wenn über die Hälfte in Thüringen eben auch fremdenfeindlichen Positionen zustimmen. Und vor allen Dingen erzieht diese Theorie natürlich ein Stück weit auch zum Passivbleiben, nicht zum demokratisch Handeln. Und wenn natürlich Positionen, ja, also das ist natürlich auch eine Kritik über diese Extremismustheorie hinaus, sondern auch eine Kritik ein Stück weit an diesem ganzen Modell Links-Rechts-Mitte. Wenn natürlich Positionen, die, sage ich mal, menschenrechtsorientiert sind, die eine emanzipatorische, inklusive, diskriminierungskritische Politik fordern, immer wieder als links tituliert werden, dann passiert da natürlich etwas, nämlich, dass es nicht selbstverständliche Grundlagen für eine Demokratie sind, was sie eigentlich wären. Es sind Standpunkte, es sind Positionen, die grundlegend sind für demokratische Prozesse und das nicht bloß auf der Ebene Demokratie als Herrschaftsform, sondern vor allen Dingen auch, was das zwischenmenschliche Zusammenleben angeht. Wenn das natürlich immer an den Rand gestellt wird, stellt sich die Frage, was ist noch alles angeblich demokratisch? Also was hier natürlich auch ein Stück weit mit reinspielt, ist ein sehr merkwürdiges Demokratieverständnis von diesen Polen. Und das heißt eben auch, und damit sind sehr viele Menschen konfrontiert gewesen, auch in den letzten Jahrzehnten schon, dass eben das Engagement zum Beispiel für Demokratie, gegen Menschenverachtung, der Einsatz für Menschenrechte immer wieder als was Linkes gestellt wird, was Rechten entgegensteht. Und die Mitte dazwischen hält sich raus. Die Mitte dazwischen hat offensichtlich, ist neutral, hat keine Position, bleibt passiv, ist nicht aktiv, engagiert sich nicht. Also es ist auch sehr schmälernd für Engagement. Es ist bietet eine Fläche für Kriminalisierung von prodemokratischem Engagement und natürlich diese Verharmlosung von menschenverachtenden Positionen in Ideologien, die eigentlich, wenn man sehr weg von dieser Extremismustheorie geht, sondern nur die Frage stellt, was ist demokratisch, was ist nicht demokratisch, ganz klar nicht demokratisch wäre. Also es sind sehr, sehr viele Ebenen, die da eine Rolle spielen und meine persönlich größte Kritik ist, dass diese Perspektive in alle Lebensbereiche gesickert ist. Und auch obwohl es viel Kritik an dieser an diesem Bild links, rechts, Mitte und an dieser Extremismustheorie gibt, doch im alltäglichen Leben, im alltäglichen Handeln, auch im professionellen Handeln in verschiedenen Bereichen, in Bildungsbereichen und so weiter, wo das gar nicht hingehört, doch dominant ist und immer wieder dazu führt, dass Menschen danach auch handeln. Und vielleicht kann man da später noch mal konkreter eingehen.
Nun ergibt sich für mich die Frage, oder ich höre daraus, dass oft ja impliziert wird, wenn ich mich jetzt politisch engagiere oder mich für Demokratie oder gegen etwas einsetze, wird das dann gleich in links oder rechts in Anführungsstrichen eingeordnet, und wie du es eben schon gesagt hast, die Mitte hält sich raus. Können wir noch mal kurz auf diese Passivität eingehen? Also auch dieses Demokratieverständnis, was da dahinter steht. Warum hält sich das so hartnäckig, auch in den aktuellen Diskussionen, die gerade wieder in Thüringen stattfinden, aufgrund dieser missglückten Ministerpräsidentenwahl? Warum hält sich dieses Modell so hartnäckig in den Köpfen, und warum haben so viele Menschen dann das Bedürfnis, sich da gar nicht einbringen zu wollen, aus deiner Sicht?
Oh, auch das sind wieder ganz viele Ebenen. Also zum einen dient mir das ja, wie man an der aktuellen, auch an den aktuellen Prozessen in Thüringen sieht, in dem parlamentarischen Prozess, wenn man jetzt so will, oder parteipolitischen, dient natürlich dieses Konstrukt auch für die eigene Politik, auch zur Kriminalisierung von Gegenpositionen. Es wird herangezogen zur Legitimation. Ja, so, es wird ja jetzt gar nicht gefragt oder argumentiert, warum eine deutliche, soll ich sagen, also oder die Partei, die am stärksten von den Thüringern gewählt wird, jetzt in so eine Situation, in solche Fahrwasser gerät und wie damit umgegangen wird, sondern genau hier wird ja wieder als Legitimation auch von Handeln von CDU, FDP immer dieses Konstrukt genutzt. Also zum einen ist es tatsächlich bis heute alltägliches politisches Geschäft. Und zum anderen ist es eben vielleicht auch, und das auch ein bisschen die Kritik unter Umständen an uns selber oder an Personen, die eben doch sehr engagiert sind in dieser Gesellschaft, die sich eben einsetzen für Menschenrechte, von denen man ja sehr stark abgerückt ist in den letzten Jahren, also nicht bloß in Deutschland, sondern natürlich auch europaweit, wenn man darüber diskutiert, was ein Menschenleben wert ist und wie man da ertrinken lässt und wer ein Recht hat zu überleben. Und Menschen, die sich einsetzen für menschenrechtliche Positionen, für eben, wie gesagt, emanzipatorische Politik, für inklusive Prozesse, für mehr Partizipation, für antirassistische und vor allen Dingen auch antifaschistische Prozessentwicklungen, sich selbst natürlich auch als links verordnen. Nun muss man da sagen, es ist vielleicht auch ein Empowerment-Prozess, gerade weil man etwas entgegensteht. Aber die Frage stellt sich natürlich, oder muss man sich dann stellen, wenn man dann selber dieses Bild bedient, inwieweit es dann eben nicht möglich ist, dass man es als selbstverständliche demokratische Grundlagenposition versteht. Sondern dann ist es eine von vielen anderen angeblich demokratischen Argumentationsmustern und Positionen und ist eben dann von sich selbst auch verortet, bedient man dieses Modell von links, rechts, Mitte und offensichtlich nichts, was in die Mitte gehört. Und rein theoretisch ist es doch aber das Selbstverständlichste, sind das doch die selbstverständlichsten Grundlagen, um überhaupt zu sagen, hier ist ein Prozess demokratisch.
Die Demokratieförderprojekte, wie sie seit Anfang der 90er Jahre durch Bund und mittlerweile auch durch diverse Landesprogramme ins Leben gerufen wurden, berufen sich auch auf dieses Modell, was sozusagen Mitte und Extremisten auseinanderdividiert, als Legitimierung, als Basis für die Arbeit von diesen Demokratieförderprojekten. Und das erschwert so einen Boykott gegen dieses Konzept auch für Wissenschafts- und BildungspraktikerInnen erheblich. Denn faktisch gesehen das Geld kommt, wenn man das Konzept oder sich sozusagen dem Fördermittelgeber in dem Fall oder diesen Standards dann hingibt, um das mal so zu nennen. Ansonsten gibt es da keine Fördergelder. Auch der LAP Erfurt, also der lokale Aktionsplan, hat den Zusatz gegen Rechtsextremismus im Namen und arbeitet auf dieser Grundlage von den Förderprogrammen Demokratie leben und dem Thüringer Landesprogramm und verteilt sozusagen für Initiativen und Menschen, die hier in der Stadt sich einsetzen für mehr Vielfalt, für eine heterogene, pluralistische, friedliche Gesellschaft. Und also wir erlegen sozusagen auch diesem, ich nenne es jetzt mal Rhythmus, da immer wieder mitzugehen und da immer wieder mit rein zu grätschen. Kommt unser Denken, also zum Beispiel in dieser politischen Bildungsarbeit beziehungsweise auch in der Demokratieförderung, kommen wir ohne so eine Kategorie aus, also ohne diese in Anführungsstrichen gefährlichen Extremisten? Also gibt es tatsächlich Alternativen?
Also erstmal ist es ja so, dass tatsächlich die Programme sich da durchaus trotzdem nochmal unterscheiden. Diese Problematik mit diesem Extremismusbegriff und was das bedeutet, diese Kriminalisierung auch auf der einen Seite von eben menschenrechtsorientiertem Engagement, hat Thüringen vor über einem Jahrzehnt ja schon mal durchgemacht und wir haben sehr gekämpft und gerungen in Thüringen um ein Landesprogramm, was sich zumindest von dieser auch diesem Dreiklang und dieser Teilung links, rechts und so löst. Was wir aktuell erleben, auch in den Bundesförderungen und Demokratie leben, ist natürlich wieder so eine Reproduktion des Extremismusbegriffes. Er wird wieder stark. Man sieht auch, dass die Politikwissenschaft und andere Wissenschaftsbereiche auch immer wieder sie neu ausbuddeln und neu wiederbeleben. Das ist sicherlich ein Problem, hat auch sehr viel natürlich mit gesamtgesellschaftlich-politischen Entwicklungen zu tun, wo das auch immer wieder bedient wird. Auch aktuell sieht man es ja, dass es eben, wie wir vorhin hatten, ja auch genutzt wird, um eben gewisse Positionen auch zu delegitimieren, an Ränder zu drängen, dem ein Geschmäckle zu geben oder eben als nicht demokratisch mittig dastehen zu lassen, was ja ein Problem ist. Aber umso stärker im Alltag das natürlich auch eine Rolle spielt und so stärker auch im parteipolitischen Geschäft so etwas wieder damit sehr viel stärker operiert wird, spiegelt sich das natürlich auch gerade in diesen Förderungsstrukturen wieder, denn Bundes- und Landesprogramme sind ja eben auch oder werden gegossen, sage ich mal, werden geschrieben, eben auch genau in diesen parteipolitischen Entwicklungen und es sind eben staatliche Programme, die zum Teil von Innenministerien und so weiter, wo die Sicherheitsbehörden ja auch mitschreiben, eine Rolle spielen und gemeinsam entstehen. Und hier merkt man das ja eben auch. Wir hatten in Thüringen ja auch nicht bloß mal eine Abkehrversuch davon und das Landesprogramm mit anderen Inhalten und Schwerpunkten und Begrifflichkeiten zu füllen, sondern eben auch zu schauen, dass zum Beispiel Verfassungsschutz, Sicherheitsbehörden aus dem politischen Bildungsraum kommen, also gedrängt werden oder beziehungsweise diesen Job, den sie nie hatten, die hatten nie einen Bildungsauftrag. Und genau diese Perspektive, also man muss sich auch die Frage stellen, welche Demokratie oder was Demokratisches soll man denn von einem Geheimdienst lernen? Aber auch da merkt man eine Rückkehr. Also sie kämpfen natürlich, also der Verfassungsschutz vor allen Dingen voran, um eine Legitimation, aber da gibt es wieder ein Zurückdrängen in den Bildungsbereich auch, in zivilgesellschaftliche Organisationssachen. Das ist natürlich ein großes Problem und womit ich mich eigentlich sehr viel stärker in den letzten Jahren, fast einem Jahrzehnt rumgeschlagen habe, sind eigentlich die Folgen, wenn dieses Bild von links, rechts, aber auch diese Extremismuslogiken und der eigentlich mal ursprünglich dahinterstehende, sage ich mal, Versuch, nämlich zu gucken, was staatsgefährdend ist, also dieser Staatsschutzarbeitsauftrag übernommen wird in ganz andere gesellschaftliche Bereiche. Und da reden wir nicht bloß von Demokratie als Gesellschaftsform, wo eben Engagement kriminalisiert wird, wenn man sich mal auch anguckt, als sich tausende Menschen, das sind ja immer so Wellenbewegungen, muss man auch sagen, in der Gesellschaft, engagiert haben gegen große rechte Aufmärsche, wie stark das kriminalisiert wurde, wie automatisch man links und linksextrem war, wie da Dinge gleichgesetzt werden, sondern da, wo es ja sehr viel stärker ist, ist eben auch, dass es in unserem alltäglichen Zusammenleben, aber auch im Bildungsbereich, fängt im Kindergarten an, dieses Bild eben dominiert. Das heißt, es gibt, wird irgendetwas transportiert, menschenverachtende Inhalte, in welcher Form auch immer, ne? Marken, Medien, Symbole, Codes oder einfach nur das gesprochene Wort, Eltern, die etwas erzählen, transportieren, was man laufen lässt, wo man nicht einschreitet, wo sich Pädagoginnen, Lehrkräfte oder auch andere Menschen mit sozialen Aufträgen, Arbeitsaufträgen hinter einer vermeintlichen Meinungsfreiheit verstecken, sagen, wir sind hier neutral und zum Teil in pädagogischen Räumen tatsächlich oder in pädagogischen Kontexten Diskriminierungsräume auch inszeniert dadurch werden, weil eben nicht eingeschritten wird und weil eben nicht gesagt wird oder die Überlegung im Raum steht, bei diesem Inhalt, der jetzt hier transportiert wird, wie verhält er sich eigentlich im Sinne meines Arbeitsauftrags, nämlich zum Beispiel des Kinder- oder des Jugendschutzes, der Kinderrechte. Da fragt natürlich beim gesprochenen Wort kaum jemand, was macht das mit einem 10-Jährigen, der gerade live eine rassistische Herabwürdigung erfährt und wieso gibt es hier plötzlich in dem Sinne als oberstes Gebot Meinungsfreiheit in Schulen. Ja? Wir haben ein Kinder- und Jugendschutzgesetz, das grenzt ganz bewusst zum Wohle von Kindern und ihrer Entwicklung Dinge und Inhalte ein. Wir wissen das bei gewaltförmigen Inhalten, bei Filmen, bei Musik, wir wissen auch, Rauchen, Trinken, Pornos drehen, alles erlaubt, alles im Grundgesetz vereinbar, aber es hat an Kindern nichts verloren. Aber kurioserweise, wenn es um antidemokratische, menschenverachtende Positionen geht, fragt niemand im Alltag, auch Pädagoginnen oft nicht, wie verhält sich das jetzt eigentlich mit meinem Arbeitsauftrag und den ihr Arbeitsauftrag ist nicht Staatsschutz und den ihr Arbeitsauftrag ist eben, wie gesagt, die Kinderrechte und oder auch der Jugendschutz, und da wird überhaupt oft nicht eingegriffen, sondern man lehnt sich zurück auf eine vermeintliche Neutralität und Meinungsfreiheit, genau. Also da werden Perspektiven übernommen in ganz andere Professionen, und das sind so Alltagserlebnisse und Erfahrungen, die ich hatte, beziehungsweise eine große Rolle gespielt haben, auch bei Fort- und Weiterbildung verschiedenster Fachkräfte, wie stark dieses Links-Rechts-Bild, aber auch Extremismus-Denken eigentlich in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kreisen und auch Fachkräftebereichen eigentlich Einzug gehalten hat und was die Folge davon ist.
Zum einen mag das wahrscheinlich daran liegen, dass eben Politik das immer wieder reproduziert, wie du es vorhin schon angesprochen hast, also politische Akteure, egal ob das jetzt kommunalpolitische Ebene oder Bundesebene ist. Und zum anderen, was denkst du, woran liegt das? Also ich habe in Teilen den Eindruck, dass Menschen tatsächlich in diesen pädagogischen Berufen eingeschüchtert sind und sich tatsächlich nicht trauen, da ihrer Profession gerecht zu werden und da einzuschreiten. Was denkst du, woran liegt das?
Ja, zum einen an der Dominanz genau dieses politischen Modells und dieser Schemen, die uns bestimmen, womit wir groß werden, aber zum anderen an tatsächlich schlechten Ausbildungen. Also wenn man sich eine Lehramtsausbildung zum Beispiel anguckt, die hoch universitär ist, wo wenig Praxisanteil ist, wo dann eben sehr stark Politikwissenschaften bei Sozialkundelehrern und anderen eben eine Rolle spielt, aber relativ wenig echte Kindheitspädagogik, relativ wenig im Mittelpunkt die Kinderrechte stehen, Kinder- und Jugendschutz, Menschenrechte überhaupt. Und was so ein bisschen verloren gegangen ist, auch in anderen sozialen Berufen, Pflegeberufen, in anderen Bereichen, ist ja eigentlich dieser humanistische Wert, dem ich da verpflichtet bin, und tatsächlich eben auch Menschenrechte in den Mittelpunkt zu setzen und eben auch danach zu fragen, wer oder was, also auch an Prozessen, gefährdet denn die Gleichberechtigung, die Gleichwertigkeit aller, wer oder was gefährdet denn die Menschenrechte? Und das als demokratisches Grundkonstrukt auch zu benutzen, sondern auch hier sehr staatszentristische Perspektiven dominieren. Und wenn ich mich mit einem Pflegeberuf oder mit einem Bildungsberuf sehr viel stärker damit auseinandersetzen würde und Demokratie vor allen Dingen als menschenrechtsorientierten Prozess zu sehen, also auch dann Kompetenzen zu erlernen. Das fängt ja beim Wissen an, geht über Urteilskompetenzen, aber eben auch mein eigenes Handeln, meine kommunikativen Prozesse, mein Arbeitsalltag, wie ich den gestalte, ist der denn inklusiv, ist der partizipativ, ist der barrierearm, ist der diskriminierungskritisch? Und dieses Handeln zu lernen ist gar nicht einfach, weil wir natürlich alle immer von unserer eigenen Perspektive aus auch nur immer einen kleinen Tunnel wahrnehmen und sehen. Und Barrieren wahrzunehmen, ist auch wirklich ein Training, weil ich habe andere Barrieren als vielleicht Menschen um mich rum und die muss ich erstmal wahrnehmen lernen und all diese Dinge kommen viel zu kurz in solchen Ausbildungsbereichen. Und wenn dann das Thema Demokratie kommt, dann kommt dieses ganz klassische politische Bildungsdemokratieverständnis, sehr politikwissenschaftlich dominiert und Demokratie auch sehr eng begriffen immer. Also Demokratie ist mehr als eine Herrschaftsform. Hier geht es nicht um Parlamentarismus, hier geht es nicht nur um Parteien, sondern hier geht es, wie gesagt, fängt bei mir ganz selber an, bei meinen Wahrnehmungen, bei meinen Prozessen, wie ich sie mit anderen Menschen gemeinsam gestalte und auch lerne zu gestalten. Und Demokratie als Lebens- und Gesellschaftsform spielt auch bis heute in Ausbildungsberufen, aber auch bis heute finde ich in unseren Bildungssystemen kaum eine Rolle. Weil sonst müssten wir natürlich auch das Schulsystem als solches komplett anders hinterfragen.
Ich nicke hier schon ganz heftig, weil bei mir sind gerade ganz viele Sachen aufgeploppt tatsächlich. Ich schiebe jetzt mal noch so eine steile These dazwischen, hatte ich letztens aus einer Diskussion, Ökonomisierung des Sozialwesens, also alles, was jetzt mit sozialen Berufen zu tun hat, ist stark ökonomischen Zwängen unterlegen. Du hast die Pflegeberufe angesprochen, es ist ganz wenig Zeit für zu viele Menschen, das ist ein Grund und eben auch Hierarchien. Also du hast eben schon gesagt, Demokratie ist mehr als eine Herrschaftsform, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Stellt sich ja immer so die Frage noch, ne? Also soll einer die Ansage machen und die anderen springen oder was ist daran demokratisch? Nichts ist daran demokratisch letztlich, weil die Aushandlungsprozesse fehlen. Spannendes Feld. Was denkst du, wie kann man auch jetzt gerade in dem Bildungsbereich, also um ja, egal ob das jetzt Erwachsenen oder auch Kinderpädagogik ist, was denkst du, was könnte man da vielleicht anders gestalten, damit eben so ein Prozess stattfindet, dass wir ein Stück weit mehr dahin kommen, tatsächlich partizipativ und inklusiv miteinander zu leben?
Auch das ist eine ganz grundsätzliche gesellschaftliche Frage. Also ich habe vorhin angesprochen, wir haben uns sehr weit wegbewegt, nicht bloß in der deutschen Gesellschaft von Menschenrechten, sondern auch, es ist ja ein weltweites und vor allen Dingen europäisches Phänomen. Aber das ist genau der Punkt. Wir lernen von klein auf natürlich sehr viel Output-Orientierung, das Ergebnis muss stimmen, der Mensch muss was erwirtschaften. Unser Bildungssystem ist von der Pike an Selektion irgendwie und es wird auch tatsächlich nicht bloß selektiert, sondern ja auch immer wieder kategorisiert. Man lernt von klein auf das Kategorisieren von Menschen. Da waren es früher die Kinder mit sogenannten Migrationshintergrund, wo ich mir immer frage, was soll das sein? Wer stirbt denn dort, wo er geboren ist? Haben wir das nicht irgendwie alle? Und die dieses Label bekommen, sage ich mal, werden sie auch ihr Leben lang nicht wieder los, auch in der dritten, vierten Generation nicht, müssen immer Integrationsleistung bringen, während, ja, keine Ahnung, René und Chantal das von Geburt an offensichtlich haben, egal wie sie sich verhalten und wohin ihr Leben geht, sie müssen diese Integrationsleistung nicht bringen. Heute kommen noch hinzu die sogenannten Inklusionskinder, wo man Inklusion nicht versteht, also wo Barrieren in der Gesellschaft ja nicht überwunden werden oder gelernt werden, die Barrieren in der Gesellschaft zu kategorisieren und die Frage zu erlernen, wie können wir Prozesse so gestalten, dass möglichst viele oder am besten alle mit teilhaben, sondern wir lernen immer wieder neuere Kategorisierungen von Menschen, also Menschen einzuordnen und aus diesen Kategorisierungen kommen sie auch nicht raus. So, das heißt, wir von klein auf erleben wir natürlich Ungleichbehandlung und auch Ungleichwertigkeit und man muss auch schon sagen, dass wir von also unseren kleinsten Kindern, bis sie erwachsen sind, im großen Maße Empathie, Solidarität, auch in Bezug auf Mitmenschlichkeit abtrainieren, weil zum Schluss natürlich oft was anderes zählt, nämlich eine Leistung. Und das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage, was sich ändern muss. Ich finde es total wichtig, dass wir einen Mittelpunkt setzen, was eigentlich was das Leben und die Menschheit und die Welt und das Zusammensein ausmacht und dass wir sehr viel stärker wieder zurückkehren zu einer Menschenrechtsbildung und auch politische Bildung nicht immer Bezug drauf sehen, Demokratie als Herrschaftsform und dass das einen sehr viel stärkeren Bezug haben muss von klein auf, dieses Miteinander. Und die Frage, was kann Bildung auch leisten, ist natürlich nur dann erfolgreich, wenn eben im großen und ganzen demokratischen Rahmen dann auch das nicht karikiert wird, wie man es gerade aktuell in Thüringen sieht, weil da Politik gemacht wird, die überhaupt nichts mehr mit Demokratie, mit Partizipation, mit Menschenrechten zu tun hat, sondern nur noch mit Macht. Und Machtorientierung und den eigenen Hintern retten und irgendetwas durchsetzen, das ist halt schwierig, ne? Also im Endeffekt kann ich diese Bereiche Lebensgesellschafts-, Herrschaftsform nicht trennen, aber sie funktionieren auch nur, wenn da eben demokratische Grundprinzipien vom kommunikativen Prozess bis zum Gestaltungsmoment auch eingehalten werden von allen. Und jeder Mensch, jede Person, jeder Einzelne sich immer wieder fragt, das, was ich hier tue, wie demokratisch ist das eigentlich? Und um sich herum blickt. Also das, glaube ich, ist total wichtig. Ansonsten kommen wir da nicht weiter, sonst ackert sich da jeder für sich ein ab und versucht aktuellen Entwicklungen was entgegenzusetzen und es wird keinen Erfolg haben.
Wir befinden uns derzeit ja auch in so einer Situation, wo zivilgesellschaftliche Strukturen, die sich eben für mehr Mitmenschlichkeit einsetzen und für eine heterogene Gesellschaft, dass die angefeindet werden tatsächlich. Und gibt es jetzt Fälle, wo Gemeinnützigkeit aberkannt wird? Es gibt diverse kleine Anfragen im Bundestag, im Landtag, um sozusagen tatsächlich Menschen und Initiativen zu diffamieren. Ich höre da ein Stück weit raus, dass es ja auch wichtig ist, in diesem ganzen Demokratieförderbereich, also und auch im ganzen sozialen Bereich, Menschen, die hier arbeiten und sich dort professionell verortet sehen, wehrhaft zu bleiben und da nicht einzuknicken. Das ist, glaube ich, für viele manchmal nicht so leicht, aber Solidarität könnte da vielleicht ein Stichwort sein, um sich, also bildet Banden tatsächlich. Ist das eine Möglichkeit, dem sich entgegenzustellen und da nicht umzufallen? Also ich glaube, viele stellen sich die Frage, oder eine Resignation ist ja in Teilen auch spürbar. Also das merke ich auch so im Umfeld, wenn ich mit Leuten spreche und sage, das hat doch keinen Sinn oder so, ne? Das macht mich ein Stück weit traurig tatsächlich. Und auf der anderen Seite denke ich, nee, jetzt hast recht. Also gerade jetzt letzte Samstag, diese Großdemonstration hat es auch wieder gezeigt, Solidarität kann funktionieren und Stimmen können auch gehört werden, wenn Solidarität im Spiel ist. Hast du vielleicht noch eine Idee, was man Menschen noch mit auf den Weg geben kann, die sich tagtäglich für die Demokratie im Alltag einsetzen, was man denen so motivierend nochmal mit auf den Weg geben kann?
Schwierige Frage, ist auch eine Frage, die ich mir seit Monaten natürlich selber stelle, weil die Menschen, und das glaube ich, kennen alle, die sich engagieren und es über viele Jahre schon tun, natürlich auch mit ihrer eigenen Ohnmacht zu kämpfen haben, weil wenn man sich die Entwicklung anguckt, das ist genau das, was ich meine, hier wird diese Extremismuslogik ja auch aktuell gerade wieder sehr stark benutzt, um eigentlich von etwas abzulenken, nämlich dass wir von wirklich demokratischen Prinzipien, von Menschenrechtsorientierungen abrücken und es wird legitimiert, auch mit Hilfe solcher Konstrukte, weil das ist ja was vermeintlich Linkes und das was bedeuten würde, die demokratische Mitte ist, dann da ist das Menschenrecht auf Asyl oder was auch immer sowieso egal. Das ist wirklich sehr schwierig. Hinzu kommt natürlich, dass der Raum sich immer verstärkt hat von Antidemokratinnen, von tatsächlich überzeugten Antidemokratinnen, Menschen, die eben die Gleichwertigkeit aller nicht möchten. Denn ihr Spielraum und Deutungs- und Gestaltungsraum hat sich natürlich erhöht dadurch und das hat natürlich auch was mit den Dynamiken zu tun, mit den Anfeindungen, mit Vorgehen gegen Menschen, ganz offen Vorgehen gegen Menschen, die sich engagieren für die Menschenrechte, für demokratische Prozesse. Und das gipfelt dann natürlich, wenn staatliche Institutionen noch so nachziehen und dann eben Gemeinnützigkeiten wie die vom VVN-BDA abzuerkennen, was ja wirklich fatal ist. Also jetzt so zu tun, als ob antifaschistische Grundpositionen antidemokratisch sind. Also dass es jetzt schon so weit ist, ist natürlich hochgradig frustrierend für ganz viele Personen und Menschen. Auch was aktuell in Thüringen abläuft, also diese wahnsinnig kranke Gleichsetzung und auch da eigene Machtpolitik eigentlich nur darüber zu legitimieren. ist halt schon so, dass man natürlich sagen muss oder appellieren muss an all die Menschen, die an Demokratie glauben, dass sie auf keinen Fall ihrer Ohnmacht da erliegen sollen, dass sie durchhalten sollen, dass wir weitermachen sollen, dass wir uns besser abstimmen müssen. Und da muss ich fast sagen, ja, es klingt jetzt total blöd, aber da ist unser alter Ministerpräsident vielleicht manchmal ein bisschen Vorbild, der sich da nicht rausrücken lassen hat, der trotz aller Anfeindungen sich tatsächlich nicht auf so eine Ebene der niederträchtigen Art der Kommunikation hinreißen lassen hat, der immer wieder die Hand ausstreckt, der Kompromisse macht, der zeigt, wir brauchen Lösungen, wir brauchen demokratische Lösungen, Konsenslösungen, wir müssen gucken, wie wir aus Miseren kommen, ohne die eigene Macht oder auch die eigene Verletztheit auch nur in den Vordergrund zu rücken und da auch unangemessen, wie es ja viele tun, unsere ganze Kommunikation, auch gerade im politischen Bereich, aber auch im gesellschaftlichen Bereich, ja nun lange schon nicht mehr demokratisch und mitmenschlich unbedingt abläuft, sich dahin reißen zu lassen, sondern durchzuziehen, zusammenzuhalten, sich seine Verbündeten zu suchen und ja, wie vielleicht, wie es Herr Rossi vorhin gesungen hat, den Glauben an die Menschheit nicht aufzugeben. Und natürlich immer wieder auch die menschenrechtliche Position stark zu machen und ganz klar da nicht abzurücken. Und für alle, die sich dann noch in beruflichen Feldern beschäftigen, auch ganz klar zu sagen, Leute, guckt auf euren Arbeitsauftrag, handelt professionell. Das hat nichts mit eurer persönlichen Haltung zu tun. Das sind professionelle Standards, die ihr gefälligst einzuhalten habt und hinter dem man natürlich auch ganz, also oder die man auch nutzen natürlich kann und muss, um zu sagen, deswegen schreite ich jetzt hier ein, deswegen sage Stopp, deswegen beende ich hier vielleicht auch einen Prozess oder eine menschenverachtende ideologischen Transport hier im Raum, eine Diskriminierungssituation, weil es mein gottverdammter Arbeitsauftrag ist und für mich existieren Kinderschutz, Kinderrechte, Menschenrechte immer noch. Ja. Also da auch mutig zu sein und sich auf seine professionelle Ebene auch zu berufen und zurückzuziehen und gar nicht so sehr zu diskutieren und Parolenhopping zu machen über seine private Haltung, sage ich mal.